Herzlich willkommen am Ruder, dem ersten Gesprächspodcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich in der ersten Episode mit Andreas Krahl, dem Landtagsabgeordneten der Grünen und pflegepolitischem Sprecher. Wir sprechen über seine Liebe zum Eishockey, seinen beruflichen Werdegang bis hin in den Landtag, über potenzielle Widerstände bei den Grünen, über sein Jägerdasein, über sein Imkerdasein. Und wir sprechen über Markus Söder, hochinteressant, und über die Rolle der sozialen Netzwerke bis hin zu etwas bodenständigeren Themen wie das Nähen oder das Drechseln. Ich wünsche euch in dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Ich darf ganz herzlich begrüßen am Ruder heute zu Gast Andreas Krahl. Habe die Ehre.
Hallo, habe die Ehre. Servus.
Wir haben uns fürs Publikum aufs Du geeinigt.
Sehr, sehr gerne.
Und ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Du bist Landtagsabgeordneter.
Richtig.
Und du bist pflegepolitischer Sprecher der Grünen im Landtag.
Genau.
Und ich freue mich, dass wir heute am Ruder den ersten Politiker begrüßen dürfen. Und sensationell, dein Office funktioniert grandios.
Habe ich schon mehrmals am eigenen Leibe erfahren. Also ohne die Mädels und Jungs bei mir im Backoffice sozusagen wäre ich gnadenlos aufgeschmissen.
Ich kann das auch aus betrieblicher Sicht für mich völlig verstehen. Aber ich bin ja jetzt auch am Organisieren verschiedener Podcast-Partner. Und es ist hochinteressant. Ich habe bei dir eine E-Mail geschrieben, habe innerhalb von, ich glaube, einen Tag eine Rückmeldung kriegt und ich habe auch gerufen und innerhalb von einer Viertelstunde ist der Termin gestanden. Also sensationell.
Sehr schön, so sollte es sein.
Ein Lob. Wir werden jetzt andere Landtagsabgeordnete, sind auch in der Warteschleife. Schauen wir mal, ob das ähnlich funktioniert.
Ja, die Messlatte muss ich schon hochhängen.
Ja, es ist grandios. Also ich bin positiv überrascht und das, ja, wie soll man das formulieren, bin ich so nicht gewohnt.
Okay.
Also ein Lob.
Finde ich schade, aber also, vielen Dank.
Also vorrangig schon mal ein Lob. Du bist gebürtiger Niederbayer.
Richtig.
Das führt uns zusammen. Ich war in der Berufsschule mit Niederbayern in der Klasse und es war sensationell. Wir haben ganz viel Krachal getrunken.
Ja, Krachal. Ja. Ja, ja, also, genau. Ich glaube, ihr habt nicht nur Krachal getrunken in der Berufsschule.
Stimmt. Jetzt hat er mich ertappt. Und du bist Rissasee-Fan.
Ja.
Warum bist du Rissasee-Fan?
Warum nicht? Das ist die Mannschaft, die über Jahrzehnte hinweg den Eishockeysport auch geprägt hat. Leider Gottes jetzt nicht mehr ganz so.
Ja.
Aber einmal blauer, immer blauer.
Ich hab's auch bei dir gesehen, aber warst du im niederbayerischen Zeitalter auch schon Rissasee-Fan oder hat sich das ergeben?
Die Liebe zum Eishockey als solches hat sich bei mir erst in meiner Münchner Zeit ergeben. Und also ganz ehrlich, so die großen Mannschaften wie ein EHC oder sowas, es war nie meine Welt. Und dann ist über Umstände, unglücklicher Zufall sozusagen, dass ich bei einem Spiel beim SCR dabei war. Und dann hat mich das Feuer sozusagen gepackt.
Auch schon zu Münchner Zeiten.
Ja.
Du bist gebürtiger Niederbayer und bist dann irgendwann nach München gekommen.
Richtig.
Im Alter von?
19 war das damals. Also 9. So nach dem Abi.
Wegen deiner beruflichen Laufbahn.
Wegen der damaligen Berufsausbildung, also meine erste Berufsausbildung.
Was hast du damals gemacht?
Bankkaufmann. Ich war bei einer großen bayerischen Privatbank mit italienischen Wurzeln.
Ach, schön.
Hab dort meine Bankkaufmannsausbildung gemacht nach dem Abi.
Und abgeschlossen?
Abgeschlossen.
Gelernter Banker?
Ja. Ja, also ich bin der Typ von grünen Politiker, weil uns das ja immer nachgesagt wird. Ich habe meine Ausbildungen alle zu Ende gemacht. Auch alle bestanden.
Ja, Respekt.
Ja.
Respekt. Das ist tatsächlich überraschend. Also das bringt mich jetzt auch wieder komplett aus dem Konzept, weil ich das nicht gewohnt bin.
Genau, vor allem bei Grüns nicht, gell?
Nein, es geht darüber hinaus. Also wir haben doch auch einen SPD-Politiker, der bisher nichts abgeschlossen hat.
Stimmt.
Und jetzt
stimmt.
Relativ hoch hinausgeht. Also geht durch alle Fraktionen.
Genau.
Du hast es dir auch nicht erkauft, sozusagen, oder?
Die Bankkaufmanns.
Ja, also wir kaufen mittlerweile Doktortitel.
Nee, das überlasse ich anderen Fraktionen.
Ja, du bist dann mit 19 nach München gekommen.
Genau.
Und hast dann diesen Landkreis, wenn man so will, ja, überflutet, oder? Du bist dann nach Weilheim gekommen. Warum bist du zu uns?
Nach Murnau.
In diese schöne Region gekommen oder nach Murnau?
Genau nach Murnau. Da ist der Hintergrund die zweite Berufsausbildung, also ja. Die erste fertig gemacht, dann nahtlos die zweite dran gesetzt. Da war es dann wirklich.
Darf ich gleich einhaken? Bevor ich stelle eine Frage, ich stelle gleich wieder die nächste. Warum hast du eine andere Berufsausbildung dann nochmal gemacht?
Niederbayer. Und als Niederbayer macht man das, was die Mama sagt. Boah, lernen was gescheit. Das war die Bankkaufmannsausbildung.
Ja, verständlich.
War aber nie meine Welt. Also Anzug und Krawatte ist einfach nicht meine Welt, war damals schon nicht meine Welt. Und habe dann, nachdem ich ursprünglich eigentlich hauptberuflich Rettungsdienst machen wollte, mich entschieden, die Pflegeausbildung zu machen. Also habe meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in München noch gemacht.
Ah, okay. Also das mit der Mutter kann ich verstehen. Das ist bei uns ähnlich. Ja. Wir geben es immer nicht zu, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Und dann hast du gesagt, du startest eine neue Ausbildung und bist dann nach Murnau.
Nach der Ausbildung. Also ich habe meine Ausbildung noch bei der Schwesternschaft vom Roten Kreuz in München gemacht.
Okay.
Also ganz harte Pflegeschule. Und habe dann gesagt, okay, ich will, also so war ich halt damals drauf, wollte halt nicht irgendwo in einer kleinen Kreisklinik irgendwo versauern in Niederbayern und sonst was, sondern wollte zum einen Spitzenmedizin beruflich machen, zum anderen ein gewisses Freizeitpotenzial auch haben. Bin leidenschaftlicher Bergsportler, war ich damals auch schon. Und dann bleibt eigentlich nur Innsbruck oder halt Murnau.
Und es wurde Murnau.
Es wurde Murnau.
Und wie lange warst du dann in Murnau?
Im UKM-Master.
Ja, genau.
Insgesamt 3 Jahre. Bevor mich, also ich bin noch immer Teil von der UKM-Familie. Also mein Vertrag ist ja nur in Anführungsstrichen pausiert und beurlaubt. Aber 2018 ging es dann in den Landtag.
Ich habe deshalb überflutet gesagt, weil du in diesem Landkreis eingeschlagen bist wie eine Bombe. Muss man fairerweise sagen. Ich habe das damals auch sehr genau verfolgt. Du warst auf einmal da. Und es war aber auch spürbar, dass du da warst. Es war jetzt nicht so, jetzt haben wir mal einen grünen Landtagsabgeordneten, der wo vermeintlich Wahlkampf machen will, sondern du warst da, du hast gemacht, du hast angepackt. Ich erinnere mich an die Demo gegen irgend so einen
Björn.
Bernd warst da doch.
Bernd.
Ich wollte Vollidioten sagen.
kommt aufs Gleiche raus.
Wir haben jetzt überlegt, wie ich es denn richtig formuliert, ob ich Depp sage, ob ich Vollidiot sage oder was denn überhaupt nur umgangssprachlich in Ordnung ist. Gratler ist eigentlich ein Kompliment, vielleicht schon fast wieder.
Ja, Gratler ist, als überzeugter Bayer, Gratler ist zu
freundlich.
Zu freundlich.
Und während andere Parteien überlegt haben, was könnte man da machen, kam schon deine Einladung.
Ja.
Ist das der Erfolgsgarant bei dir? Machen und nicht lang zu überlegen, also schon zu überlegen, aber dann auch zu handeln. Ich formuliere es mal so, den Weg zwischen Entschluss und Handeln relativ kurz zu halten.
Ich weiß nicht, ob das der Erfolgsgarant ist. Das, glaube ich, müssen andere beurteilen.
Ja, du sitzt im Landtag.
Genau.
Im Gegensatz zu vielen anderen und hast ein Wahnsinnswahlergebnis gehabt.
Aber ich glaube, das ist einfach das, was du beschrieben hast, ist das, was mich seit jeher ausmacht. Das ist wahrscheinlich auch die berufliche Prägung irgendwo. Da ist ja der standardmäßig in meinem Berufsalltag gewesen, dass ich eine Situation X irgendwo vorgelegt bekommen habe, innerhalb von Sekundenbruchteilen mir was überlegen habe müssen, dann handeln. Und dann, das ist aber genauso wichtig, auch egal, was ich an Handlung an den Tag gelegt habe, mit den Konsequenzen umzugehen und einzustehen dafür. Und das war ja auch damals, weil du das angesprochen hast, weiß Gott nicht immer leicht, auch diese ganz klare antifaschistische Haltung, diese Demos, dieses bewusst Einstehen gegen ja, rechtsradikale Kräfte, die wir ja auch hier haben, auch gegenüber vermeintlich demokratischen Fraktionen oder demokratischen Parteien zu vertreten.
Ja, völlig nachvollziehbar, Allerdings ist es doch so, dass das mitunter in Parteienlandschaften sehr schwierig umzusetzen ist oder schwieriger umzusetzen ist. Für einen selbst im beruflichen Handeln absolut richtig. Aber in dem Augenblick, wo du jetzt auch bei den Grünen bist, hast du ja auch einen Tross an Leuten, die da mitreden wollen, an alten Kräften, die vielleicht mitwirken, die du ja erstmal von diesem schnellen Handeln, die wurde überzeugen musst.
Ja, da ist der Job jetzt als Abgeordneter vermeintlich für mich persönlich zumindest relativ einfach, weil ich bin ausschließlich meinem Gewissen verpflichtet, in meinem Tun, in meiner Meinung, in meinem Sagen. Als klar muss ich irgendwo schauen, dass ich vielleicht die Partei hinter mir versammle und die Menschen begeistere. Aber das Schöne ist, ich bin nicht auf diesen Politikjob angewiesen. Ich brauche niemanden nach dem Mund reden. Ich kann immer in meinen alten Beruf zurückzugehen und deswegen macht es mir das relativ einfach, auch mal bewusst nach vorne zu preschen, bewusst in die Vollen zu gehen, muss halt dann mit dem Ergebnis und mit dem Feedback auch dementsprechend umgehen können.
Ja, auch verständlich beneidenswert. Viele Abgeordnete haben das nicht, muss man an der Stelle auch sagen. Und du spürst jetzt aktuell wenig oder hast auch im Wahlkampf wenig Widerstände von den Grünen erfahren für deine Art, dass du einfach anpackst und loslegst.
Bis dato ist es eher überschaubar.
Das klingt schon mal gut.
Eher überschaubar. Das ist dann auf anderer Ebene im Landtag. Da wird es dann ja vielleicht manchmal ein bisschen kontrovers diskutiert, ob man nicht sämtliche Eventualitäten erstmal abwägen soll. Aber da ist dann, ich glaube, das ist ein anderes Zusammenhang. Da geht es dann sehr, sehr schnell auch um irgendwelches Machtgehabe, Karriereoptionen. Ja.
Völlig, also auch verständlich. Ich muss immer wieder überlegen, was die meine Fragestellungen, die verändern sich immer, wenn du wieder was sagst, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Auf was wollte ich hinaus? Du bist ergänzend auch Jäger.
Ja.
Das haben wir im Vorgespräch gehabt, das hat mich total überrascht. Ich habe das auf den sozialen Netzwerken gar nicht gesehen. Warum nicht?
Weil sich's noch immer nicht wirklich ergeben hat. Und beziehungsweise, wenn man dieses Hobby und die Art ja, oder die Tätigkeit auch nicht so, nach außen stellen kann, als dass es erstmal für Unverständnis und für, ja, Widerspruch vielleicht sorgt.
Du hast aber die Jägerausbildung schon vor geraumer Zeit abgeschlossen.
Vor einem guten Jahr.
Okay. Wie oft gehst du in die Jagd? Oder auf die Jagd, man sagt auf die Jagd.
Auf die Jagd, man muss da unterscheiden, ob das ist, also ob du jetzt meinst, ich sitze irgendwo draußen in freudiger Erwartung, wirklich irgendwo ein Tier zu töten. Auch da muss man ehrlich sein, das ist ein Tier töten. Ich mache da keine Verherrlichung der Tätigkeit oder sowas. Oder ob du den ganzen Part, den sonst ja mit der Jagd und der Jägerei irgendwo verbunden ist, Umweltschutzmaßnahmen, Heckenpflege und so weiter tust. Insgesamt, da ich sagen, ein, zweimal im Monat.
Oh, das ist schon mal gut, oder?
Ja.
Und du bist auch Jäger in anderer Sicht, du bist Honigjäger.
Richtig. Aber da erledigen die Arbeit andere für mich.
Was kannst du von Bienen lernen?
Der Zusammenhalt. Und das, glaube ich, ist wirklich was in der Gesellschaft wieder mehr auch Wert finden muss, dass das ganze Konstrukt Bienenvolk nur funktioniert, wenn die Rollen jeweils klar sind, es keinen Unterschied in der Wertigkeit der Rolle gibt.
Außer der König.
Die Königin, aber auch da...
Ja, ich komme mit dem Rollen, ich kann das so... Ja, es ist eine Frau, stimmt.
Da ist es eine Frau, definitiv. Ganz ohne Gender-Sternchen.
Ja, genau, richtig, ist eine Frau.
Aber prinzipiell jeder eine eigene Rolle hat und jedes Wesen eine eigene Rolle hat, aber das Gesamtkonstrukt nur dann funktioniert, wenn diese Rolle auch ausgeführt wird. Und das, glaube ich, ist was ganz Elementares, was wir uns auch immer mehr oder immer stärker wieder ins Bewusstsein rufen sollten.
Bist du da in der Politik dann überhaupt richtig aufgehoben, wenn du dir mehr Bienenvolk wünschst in der Gesellschaft?
wo sonst? Also welche Branche, nehmen wir es mal Branche, ist denn mehr verantwortlich für das Zusammenspiel einer Gesellschaft als die Politik? Also klar ist Politik dafür da, um nicht nur Regeln, Verbote und so weiter einer Gesellschaft aufzusetzen, sondern ja auch irgendwie so diesen Team Spirit innerhalb einer Gesellschaft zu prägen und zu gestalten.
Schafft es die Politik zurzeit?
Manchmal mehr, manchmal weniger. Man hat es gerade jetzt, finde ich es ja eindrücklich, Anfang des Jahres. Also wir sind ja jetzt halt in den letzten Tagen, aber so im März, April diesen Jahres, Stichwort erste Covid-19-Welle, hat man ganz eindrücklich gemerkt, wie sehr Politik es schaffen kann, wenn alle Beteiligten es auch wirklich wollen, dass man diesen Team-Spirit auch wirklich innerhalb einer Gesellschaft herstellen kann.
Was hältst du von Markus Söder und die Rolle, die er wohl zurzeit versucht einzunehmen? Also ich freue mich endlich mal, diese Fragen loszuwerden an jemanden, der wohl in diesem Landtag da drin sitzt, der wohl da nah dran ist. Das, also ich belustige mich an meinen eigenen Fragen, wenn ich das
will. Man kann sich jetzt, vergleichen wir das vielleicht mal oder ziehen wir ein Beispiel aus dem Sport heran, Teamkapitän. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob Trainer oder Teamkapitän, aber das soll er sein. Und jetzt gibt's.
Oder Pressesprecher.
Da muss man unterscheiden. Und jetzt gibt's ja zwei Arten von Teamkapitänen beziehungsweise von Trainern. Der eine ganz stille, wie zum Beispiel einfach der Macher, der als Selbstbewusster vorweg geht, aber das nie groß in die Öffentlichkeit dreht. Und der andere, der sehr...
Also ein Philipp Lahm.
Ein Philipp Lahm zum Beispiel, genau. Ein Philipp Lahm, und als Gegenbeispiel wäre dann Lothar Matthäus zum Beispiel zu nennen, der immer auch einfach mal einen raushaut, der Medienstar sein will und so weiter. Obwohl, und das beide finde ich relativ gut, das Beispiel, gleich viel Erfolg haben. Aber Lothar Matthäus tritt mehr in die Öffentlichkeit, obwohl er gar nichts mehr besser macht als andere. Und wenn man sich jetzt das Ganze anschaut, dann ist das genau dieser Markus Söder, der macht nichts besser als andere MinisterpräsidentInnen in diesem Land. Aber er präsentiert sich halt sehr selbstsicher, sehr gerne, ohne dass er das mit einem besonderen Erfolg in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auch hinterlegen könnte.
Das bringt mich zu dem Punkt, dass Politik auch immer verkaufen ist. Du verkaufst dich selbst auch ein Stück.
Ja.
Ist das der Grund, kritische Frage, ist es der Grund, warum du deine Tätigkeit im Krankenhaus, in den sozialen Netzwerken so stark spielst? Oder ist das... ich lasse die Frage offen.
Ich glaube, das tue ich gar nicht.
Die Frage ist im Vorfeld an mich herangetragen worden. Mhm. Und ich fand sie gut. Das haben wir
gerade gestellt. Ja. Also ich glaube, das tue ich gar nicht, dass ich die jetzt so stark spiele.
Also du legst natürlich auch Aufmerksamkeit drauf. Das ist ja auch was Positives.
Ja, klar. Also klar,
du kannst ja auch überall was Negatives sehen. Also das ist das Nächste.
Also klar lenke ich da Aufmerksamkeit drauf. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt ganz, ganz bewusst und plakativ wie eine Monstranz vor mich hertrage, aber klar lenke ich da Aufmerksamkeit drauf. Und das ist aber nicht der Grund, warum ich ins Krankenhaus gehe jetzt während meiner Urlaubszeit.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Genau. Aber bleiben wir bei der ersten Frage. Ja, ich lenke da Aufmerksamkeit drauf, aber das ist, denke ich mal, in meiner Position erstmal ganz automatisch so. Und zweitens glaube ich schon, dass es irgendwo auch legitim ist. Zum einen Aufmerksamkeit für dieses Berufsbild. Und ja, ich verstehe mich noch immer als Teil des Berufsbildes darauf zu lenken. Und zum anderen natürlich, man kann man sich jetzt streiten, die Alternative wäre gewesen, ich lasse irgendwo Plätzchen backen und lasse die ins Krankenhaus liefern mit Pressebild.
Also das ist wirklich ein schönes Beispiel.
das wäre auch eine Art und Weise, Politik zu machen.
Ja, wir könnten mal applaudieren.
Zum Beispiel.
Gefühlt.
Genau.
Wo ziehst du für dich die Grenze zwischen Social Media, zwischen dem, dass du als Politiker Aufmerksamkeit erzeugen musst, und dem, dass du das nicht deswegen machst? Nicht wegen der Aufmerksamkeit. Wo du sagst, ich mache eigentlich das, was ich machen will, ich will authentisch bleiben, aber ich will es auch der Welt mitteilen.
Wie
kannst du diesen Spagat halten?
Es ist ganz,
tue Gutes und rede drüber, so in der Art.
Gehört dazu, also das ist so eine abgedroschene Floskel, dass ich es eigentlich selber schon nicht mehr verwende, aber es gehört irgendwo dazu. Also warum soll ich sowas nicht irgendwo auch über Social Media Kanäle spielen?
Aber wo ziehst du bei dir die Grenze?
Alles, was irgendwie komplett bei mir im Privaten stattfindet.
Würde aber Klickzahlen erzeugen. Wenn du zum Beispiel nähst. Du nähst zum Beispiel. Das verbindet uns übrigens. Ich habe in der ersten im ersten Lockdown habe ich mir das Nähen selber beigebracht. Mhm. Also von meiner Mutter, sind wir wieder bei der Mutter, habe ich mal zeigen lassen. Ich habe eine Pfaff.
Ja, ich auch.
Eine 1209 habe ich.
Oh, da bin ich jetzt überfragt.
Das alte.
Ja, genau, ich auch.
Das alte, und die hat keinen Zickzack, die konnte ganz unterschiedliche Muster sticken oder nähen. Und da habe ich Mundschutz genäht.
Ja.
Genau, so habe ich angefangen. Und habe dann Taschen und Zeug und
Klumpen gemacht. Genau.
Und es macht richtig Laune.
Ja.
Wann hast du es nähen angefangen?
Erster Lockdown.
Auch? Okay. Ich hab was gesehen, dass du für deinen Neffen oder Nichte...
Für die Nichte ist auch Rosal.
Ja, genau, hast du ja, genäht. Genau. Hast du das wegen Social Media angefangen oder hast du das angefangen, weil du Bock drauf gehabt hast?
Weil ich Bock drauf gehabt habe. Ich sage auch ganz bewusst, ich habe noch nichts, wirklich noch nichts, und das dreimal zum Song ohne schlechtes Gewissen, nur für Social Media gemacht. Also der Typ bin ich einfach nicht. Also wenn ich was mache, dann mache ich das erstmal aus einer gewissen intrinsischen Grundmotivation heraus, und schaue dann, was passiert sozusagen.
Ja, also ich konnte das beim Nähen komplett nachvollziehen, weil es richtig Laune macht.
Es macht Spaß.
Es macht Laune. Mir persönlich macht das Nähen besonders viel Spaß, wenn du... hier liegt meine Nähkiste.
Ah, okay.
wenn du Dinge, die wohl schon gebraucht waren, einer anderen Nutzung zuführst, und es klappt mit Nähen auf eine Art, wie kaum eine andere Richtig. Art. Ich drechsle auch und töpfere auch, aber das ist ein bisschen was anderes, weil du da schaffst du was Neues mehr oder weniger.
Richtig.
Und beim Nähen, wandelst du Dinge, die wo eigentlich sonst im Müll landen würden, auf.
Genau.
Und du drechselst auch, habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen, was du nicht alles siehst?
Ich bin eigentlich total unvorbereitet bei solchen Gesprächen.
Merkt man.
Weil das so den normalen Zuhörer dann auch trifft, weil der auch unvorbereitet ist. Der bereitet sich auf das Gespräch auch nicht vor. Deshalb bin ich eigentlich auch unvorbereitet. Aber die zwei Dinge sind hängen geblieben, weil ich da das auch tue. Aber ich habe das Drechseln auch erst vor kurzem angefangen. Wann hast du das Drechseln angefangen?
Das hat mir der Opa beigebracht. Also das ist wirklich schon...
Lebt da noch der Opa?
Nein, leider nicht. Also das ist wirklich schon ganz lang hängen geblieben. So, das waren die Samstagnachmittage beim Opa in der Werkstatt, wo du dann natürlich alles irgendwie ausprobierst und sonst was. Und so, da ist auch die Liebe so ein bisschen entstanden zu dem Ganzen.
Zum Holz.
Ja, genau, zum Holz.
Ja, mein Opa, der war auch so, der ist aber zu früh verstorben, dass er mir das hätte zeigen können, oder mein Interesse war damals noch nicht so da. Wie oft ist er das Eisen schon um die Ohren gefallen?
Einmal.
Erst?
Also nicht das Eisen, sondern das war wirklich, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall
ist das der Holzteil.
Aus dem Futter.
Ja.
Aus dem Futter raustrat und dann ein richtig schöner Cut hier.
Ah, okay. Mit
der Hobelmaschine habe ich das ja ernsthafte Auseinandersetzung gehabt.
Okay, was hat sie angestellt?
Ja.
Der Finger, du zeigst den Finger.
Ja, der Finger.
Aber der ist noch dran.
Er ist wieder dran.
Ach.
Er ist wieder dran.
Der war weg.
Ja, da vorne so, ja, gut, ein Zentimeter.
Wieder hingenäht, oder?
Ja.
Hast du selber gemacht oder bist du ins Krankenhaus?
Ich bin ins Krankenhaus.
Okay.
Ich bin ins Krankenhaus.
Ja, man weiß es ja immer nie.
ist auch gar nicht so abwegig, aber dafür kennst du mich jetzt halt zu wenig, dass ich da selber Hand anlegen würde.
Ja, aber wenn jemand nähen kann und drechseln und holen, ja, dann liegt es an sich auch auf der Hand. Ich finde beim Drechseln, dass man generell in sehr vielen Dingen eine Philosophie draus machen kann, im Besonderen beim Drechseln, weil du immer wieder kurzzeitig scheiterst, wenn du nicht konzentriert genug bist.
Richtig.
Und mir geht's beim Drechseln so, wenn ich drechsel und meine Gedanken schweifen ab und ich denk über irgendwelche Probleme nach, dann haut mir das Eisen um die Ohren. Also jetzt weil ich mich nicht mehr auf die Sache konzentriere. Ja. Ich muss beim Drechseln mich hundertprozentig aufs Drechseln konzentrieren, sonst haut's mir um die Ohren. Das ist das Schöne am Drechseln.
Das ist das Schöne des Drechseln und ich ziehe andere Parallele noch. Also ich weiß ja nicht, was genau du manchmal drechselst, hin und wieder habe ich wirklich einfach nur Lust auf so einen kleinen Holzkugelschreiber. Und zum Drechseln.
Ja.
Und da gibt's so in der Mitte so einen kleinen Ring. Und Ziel muss es sein, damit es dann alles schön ineinander geht, dass du quasi vom Holzteil vorne und hinten genau den gleichen Durchmesser wie diesen Metallring, den du dann dazwischen reinlegst, hinkriegst. Und wenn du eine Sekunde nicht aufpasst und sozusagen über dein Ziel hinausschießt und einen Millimeter mehr wegnimmst, ist die ganze Arbeit, die du vorher 2-3 Stunden lang gehabt hast, komplett für Katz. Und sowas gibt's ja in der richtigen Welt jenseits der Drechselbank genauso.
Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am Ruder mit Andreas Kral, dem Landtagsabgeordneten der Grünen für unsere Region. Ich fand diese Folge sehr interessant, nicht nur weil ich selbst politikaffin bin, sondern auch weil wir sehr offen und direkt über Themen sprechen konnten. Das werden wir in den nächsten Episoden noch im Besonderen merken, wenn es um auch heiklere Themen geht. Aber im Besonderen deshalb, weil ihr sich die Bodenständigkeit zumindest bis heute hat noch bewahren können. Wenn ihr weitere Infos wollt, geht unter www.amruder.de. Dort wird dann auch das ungeschnittene YouTube-Video veröffentlicht, da ist ein Countdown. Und weitere Episoden kommen wie gewohnt alle 2 Tage an den ungeraden Tagen. Ergo, bis übermorgen.